Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hörenswertes im Bistum Erfurt. In der vergangenen Woche haben wir auf Jesus Christ Superstar geschaut, was bei den diesjährigen Domstufenfestspielen gegeben wird. Ab heute und an den kommenden beiden Freitagen werden wir einzelne Personen oder Personengruppen aus diesem Musical näher in den Blick nehmen. Denn an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt hat sich ein Seminar mit diesem Musical beschäftigt. Und Studierende aus diesem Seminar werden heute und in den nächsten beiden Wochen über ihre Forschungsergebnisse berichten. Mein Gast heute ist Luise Iffland. Sie studiert katholische Theologie, Biologie und Sport auf Gymnasiallehramt und sie spricht heute mit mir, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen. Herzlich willkommen, Frau Iffland.
Hallo, vielen Dank.
Sie haben sich mit Maria Magdalena beschäftigt. Genau. Und wenn Sie einen Steckbrief erstellen müssten, gesucht wird Maria Magdalena, was steht denn auf diesem Steckbrief?
Nahezu ganz oberst, der Name logischerweise, Maria Magdalena. Und allein aus dem Namen lassen sich schon viele Infos über diese Person ableiten. Und zwar kommt der Beiname Magdalena wahrscheinlich von dem Ort Magdala. Heißt, der Name würde dann sowas heißen wie die Maria aus Magdala. Und das ist ein kleiner Ort am Westufer des See Genezareth in Galiläa gelegen. Dort wird sie wahrscheinlich kommt sie her. Und der Beiname lässt auch darauf schließen, dass sie höchstwahrscheinlich unverheiratet war, da sie nicht den männlichen Familiennamen noch mit angehangen bekommen hat und dass sie höchstwahrscheinlich auch dementsprechend unabhängig war und dementsprechend auch mit Jesus mitziehen konnte. Heißt, sie war eine treue Jüngerin und Begleiterin Jesu und höchstwahrscheinlich auch finanzielle Unterstützerin, wie sich aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 1 bis 3 herauslesen lässt. Denn dort wird über die Nachfolge und finanzielle Unterstützung von Frauen eben berichtet und auch über eine siebenfache Dämonenaustreibung von Maria Magdalena. Heißt, dieser Punkt, diese Austreibung der Dämonen stellt irgendwo einen Lebenswendepunkt wahrscheinlich dar für sie, nachdem sie halt dann Jesus treu nachfolgt. Ja, vielleicht auch so eine gewisse Untergebenheit in dem Sinne auch da ist, diese Dankbarkeit, dass sie von den Dämonen geheilt wurde. Denn sie wird ganz oft halt eben auch als Sünderin und Büßerin dargestellt, was eben auch mit dieser Dämonenaustreibung deutlich werden soll im Lukas-Evangelium. Aber dazu später wahrscheinlich auch noch mal mehr.
Genau. Ich würde noch mal auf die bildliche Darstellung eingehen. Wie wird sie denn, woran erkennen wir sie, wenn wir sie auf einem Gemälde sehen?
Genau, also wie gesagt, sie ist ja die Patronin auch von Büßern, Friseuren, Winzern. Ihr Festtag ist der 22. Juli und wenn wir sie jetzt mal in Darstellungen irgendwo sehen, können wir sie eigentlich fast immer daran erkennen, dass sie offenes Haar trägt. Das ist auch ein Zeichen der Reue oder eben der Sünderin, die Verführerin, denn sie wird ja manchmal auch als Ehefrau Jesu angesehen, fälschlicherweise. Und in Darstellungen kann man sie auch ganz oft mit einem Salbgefäß sehen. Sie hat zum Beispiel Jesus gesalbt, dann auch am Grab, oder auch mit einem Schädel, der auch wieder Vergänglichkeit und Buße irgendwo darstellen soll. Oder auch ganz häufig ist sie mit einem Buch oder einer Schriftrolle zu sehen, was so ein bisschen ihre Aufgabe auch verdeutlichen soll, dass sie die Botschaft vom Reich Jesu, vom Reich Gottes weitertragen soll. Denn das Besondere an Maria Magdalena ist ja auch, dass sie die erste Zeugin der Auferstehung Jesu ist und diese Botschaft dann auch weitergegeben hat an die Jünger und deshalb auch als Apostelin der Apostel bezeichnet wird.
Kommen wir auch noch drauf. Trotzdem noch einen Schritt zurück. Sie haben es vorhin schon mal so angedeutet. Sie wird ja häufig auch als Ehefrau oder Geliebte oder zumindest Verehrerin Jesu irgendwie dargestellt. Das spielt ja auch in Jesus Christ Superstar eine Rolle. Mal ganz platt gefragt, was ist denn da dran und woher kommt diese Darstellung?
Im Neuen Testament lassen sich dafür keine Belege finden, dass dort irgendwie eine Liebesbeziehung zwischen den beiden war. Es ist jedoch so, dass sie sich trotzdem sehr nahe standen, aber wahrscheinlich auf einer spirituellen Ebene. Heißt, ist halt in der Kunst einfach so, so reime ich mir das zusammen, dass Jesus als Gott und Mensch zugleich irgendwie nahbar gemacht werden soll. Und das funktioniert halt super, wenn man dort eine Liebesstory auch irgendwie mit dabei hat. Und das liegt ja irgendwie bei Maria Magdalena auch nahe, gerade auch in dem Bezug, dass sie oft auch mit anderen Frauen beispielsweise, die in der Bibel genannt werden, vermischt wird, diese Rolle, wo sie dann auch oft als Prostituierte beispielsweise gedeutet wird. Und da lässt sich das alles sehr gut zusammenreimen, würde ich jetzt mal sagen. Aber historisch gibt es dafür keine Belege.
Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Negativ-Image schauen von Maria Magdalena, seit wann gibt es das? Wie kommt es zu diesem Negativ-Image? Sie haben es eben schon angesprochen, die Darstellung von ihr als teilweise als bekehrte Prostituierte. Woher kommt diese Überlieferung?
Genau, das Ganze ist 591 nach Christus so ein bisschen aufgekommen durch Papst Gregor den Großen, der eine Predigt gehalten hat, wo er verschiedene Marienbilder vermischt hat miteinander. Beziehungsweise auch verschiedene Frauen, die auch namentlos in der Bibel genannt werden, einfach ja als Maria Magdalena betitelt hat. Das wäre beispielsweise die Sünderin in Lukas 7, 36 bis 50, die halt eben namentlos ist, also eine anonyme Frau, die Jesus im Haus eines Pharisäers die Füße salbt. Und diese Salbung wird halt eben in einem sexuellen Rahmen einfach gedeutet, weil sie halt Jesus auf die Füße weint, die Füße dann mit ihren Haaren trocknet, mit Ölen die Füße salbt und diese auch abküsst. Und das ist aber eigentlich eher eine Liebestat und eine persönliche Umkehr der Frau, weil Jesus ihr dann im Nachgang auch die Sünden vergibt, was halt aber sexuell eher gedeutet wurde. Außerdem wird Maria Magdalena auch mit der Ehebrecherin in Johannes 8 halt gleichgesetzt. Die Geschichte müsste eigentlich auch bekannt sein.
Vielleicht erzählen Sie die trotzdem noch mal ganz kurz.
Genau. Also eine Frau wird Jesus quasi an Jesus herangebracht, die wohl beim Ehebruch ertappt worden sei. Und Jesus sagt daraufhin, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und daraufhin wirft natürlich niemand den ersten Stein. Und Jesus vergibt dieser Frau auch die Sünden. Auch diese Frau ist namenslos, wird aber dann mit Maria Magdalena gleichgesetzt. Und ebenfalls gibt es auch noch die Maria aus Bethanien. Das ist die Schwester von der Martha und dem Lazarus, den dann Jesus auch auferweckt. Und also, es ist auch eine Frau im engeren Kreis Jesu. Und diese salbt Jesus auch im Johannesevangelium die Füße. Und diese Salbung wird insgesamt wieder relativ sexuell einfach gedeutet. Wieder dieses Liebesbeziehungsmäßige. Ja, aber im Prinzip ist die Maria aus Bethanien auch nur eine enge Vertraute Jesu und nicht gleichzusetzen mit Maria Magdalena, weshalb wir dann halt auch dieses Negativ-Image von ihr haben, dass sie eine Prostituierte sei, eine Sünderin, was halt eben dann auch, wie zu Beginn gesagt, mit der Dämonenaustreibung so ein bisschen nochmal näher in den Fokus rückt.
Das heißt, letzten Endes hat sich das so ein bisschen, würde ich mal ganz platt sagen, aus Männerfantasien heraus entwickelt? Dieses Negativ-Image?
Dieses Negativ-Image, ja, aus der Fantasie der Kunst und der Kultur dann irgendwo auch. Also es ist eine Traditionsgeschichte einfach mit hinter, die aber eben ausgelöst wurde durch den Papst Gregor den Großen mit seiner Predigt, wo er diese verschiedenen Marienbilder miteinander vermischt hat.
Wenn wir aus der Geschichte von Gregor dem Großen oder der weiteren Entwicklung jetzt nochmal in die Gegenwart schauen, was meinen Sie, wofür steht Maria Magdalena denn heute?
Also besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es eine Neubewertung von Maria Magdalena, um eben dieses Negativbild der Sünderin zu verbannen, sage ich mal, und sie als Auferstehungszeugin in den Fokus zu rücken. Deshalb ist sie für mich persönlich auch ein Leitbild für Glauben, Treue und Zeugenschaft, weil sie erstens halt, wie gesagt, den Auferstehungsglauben verkündigt und Jesus auch im Tod unter dem Kreuz halt eben nahe ist, wo die Jünger halt fliehen, Angst haben, irgendwie auch mit Bestrafungen zu widerfahren. Und Maria Magdalena bleibt auch unter dem Kreuz Jesus treu, aber eben auch nach dem Tod geht sie an sein Grab, besucht ihn und wird halt selber Zeugen, dass der Tod eben nicht das Ende ist. Also das ist eine enorme Treue, die sie da auch irgendwie hat, dass sie da unter dem Kreuz ausharrt. Und schlussendlich wird sie ja auch damit belohnt, dass sie dann den Auferstandenen wieder sieht. Ja. Und bleibt halt eben nicht mit dieser Angst und dieser Enttäuschung stehen, dass jetzt alles vorbei ist, sondern dass da Hoffnung auf Zukunft ist. Und diese Zeugenschaft, sie verkündet dann auch diesen Osterglauben. Also sie behält das jetzt nicht einfach für sich und denkt sich, sie hat da irgendein Hirngespinst gehabt, sondern sie geht wirklich auch zu den Jüngern und ist dementsprechend auch irgendwie Grundlage dieses christlichen Glaubens, weil wir ja im Großen und Ganzen auch auf die Auferstehung irgendwie bauen und nicht wie in Jesus Christ Superstar, jetzt ist Jesus tot und alles ist zu Ende und es geht halt danach auch noch weiter. Heißt, sie verkündet die zentrale christliche Botschaft, und die wird halt zuerst durch sie bezeugt. Sie ist die Apostelin der Apostel. Und ihre Botschaft hat halt eben gerade auch Gewicht, weil sie nicht nur eine theologische Theorie ist, sondern wirklich auch aus der persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen kommt. Und verbildlicht halt eben auch, dass Glaube eben durch das Zeugnis von Menschen entsteht, die Christus erfahren haben und auch weitergeben.
Das heißt, Maria Magdalena als die erste Zeugin des Osterereignisses, der Auferstehung, die auch die Apostel ja davon überzeugt oder ihnen zumindest davon berichtet. Jetzt ist natürlich so, das Apostelkollegium wird ja häufig mal als Grund dafür herangezogen, dass eben in der Kirche Ämter nur an Männer vergeben werden könnten. Und die werden jetzt gerade von einer Frau über die neuesten Entwicklungen ins Bild gesetzt, sage ich mal, ein bisschen flapsig. Kann Maria Magdalena irgendwie auch ein Beispiel für die Rolle von Frauen in der Kirche heute sein?
Definitiv, ja. Weil sie ja als erste Frau oder als erste Person überhaupt Träger der Glaubenserfahrung, der Auferstehungserfahrung war und somit auch die erste war, die von Jesus gesendet wurde, diesen Glauben auch zu verkündigen. Also Frauen sind definitiv nicht nur Zuhörer, sondern auch aktive Verkünder in der Kirche. Sie war die erste, die den Kyrios gesehen hat, damit legitimiert sie ja auch die Verkündigung, die sie dann betreibt. Und ich finde, das macht auch deutlich, dass diese kirchliche Zeugenschaft eben nicht nur aus dem Amt erwächst, sondern eben aus der Glaubwürdigkeit und der Erfahrung, die vielleicht auch eine Person mitbringt, zumindest im Beispiel Maria Magdalena ist.
Herzlichen Dank, Frau Iffland, für diese Hintergründe.
Gerne, vielen Dank.
Ebenso danke ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. In der nächsten Woche geht es hier bei Hörenswertes im Bistum Erfurt weiter mit unserem Blick auf einzelne Personen aus Jesus Christ Superstar. Dann konkret Judas Iskariot. Ist er der Verräter Jesu oder ein Werkzeug Gottes? Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.